Christina Weiß, ich möchte als Ausgangspunkt unseres Gesprächs eine Nachricht nehmen, die für unser Thema geradezu wie bestellt ist. Paris leuchtet nicht für Paris, sondern für Berlin. So konnten wir Ende letzten Jahres lesen, der französische Europaminister Pierre Lelouch hatte am 9. November als Geste der innigen deutsch-französischen Freundschaft ein pompöses Musik- und Filmschauspiel in Paris organisiert. Der Anlass war kein nationales französisches Ereignis, sondern der 20. Jahrestag des Mauerfalls in Berlin. Was erleben wir da? Ist das eine enorme Neuaufwertung des Geschichtlichen und der Achsen, also der bilateralen Politik und Kulturpolitik? Wie nehmen Sie das jetzt wahr?
Mich wundert so etwas natürlich sehr, denn ich denke, das wäre die Aufgabe der Kulturminister gewesen, und zwar aller europäischen Kulturminister. Der Fall der Mauer war für Deutschland natürlich ein einschneidendes und das ganze Land wieder veränderndes Signal, aber es war natürlich auch das Ende des Kalten Krieges. Es war der Wiederanfang eines neuen Europa, was das eigentliche und alte Europa ist. Und alle europäischen Staaten hätten feiern müssen. Und das hätte man auch verabreden müssen. Dazu wären aber doch nur die Kulturminister fähig gewesen. Und es ist ein bisschen schade. Nun kann man sagen, Frankreich, Paris fühlt sich immer als ein Mittelpunkt in Europa und gerade nach dem Fall der Mauer noch stärker in den Mittelpunkt wieder fokussiert. Und das ist dann auch als freundliche Geste der Nachbarn zu werten.
Ich wollte zu Beginn noch etwas genauer dieses Spannungsfeld zwischen kultureller und politischer Arbeit thematisieren und Sie fragen, wie Ihre Arbeit in der Politik, Ihren Umgang mit dem, was man Realität, Wirklichkeit, konkret und so weiter nennt, eigentlich verändert hat. Also bevor Sie 1991 Kultursenatorin in Hamburg und 2002 Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien wurden, haben Sie ja über Literatur und Kunst geschrieben, und zwar vor allem über die Avantgarde. Ich erwähne nur Ihr Buch Seetexte von 1984. Der Untertitel lautet »Zur Erweiterung des Textbegriffs in konkreten und nach konkreten visuellen Texten«. Hätten Ihre Kollegen in der Politik auch nur annähernd verstanden, was Sie damit meinten, und das ist ja auch eine völlig andere, nämlich literarische Vorstellung von konkret gibt, dass das Konkrete der Gesellschaft eben auch als Text gelesen werden kann.
Dieses Buch habe ich geschrieben, weil mich interessiert hat, was an der Kunsttheorie im 20. Jahrhundert dafür gesorgt hat, dass die medialen Grenzen überschritten wurden. Die Spannung zwischen Bild und Text und das Aufbrechen von festen, erwartbaren Textgefügen hat mich interessiert, deshalb, weil natürlich die Frage, die Nachfrage nach dem Material des Ausdrucks ist wie eine Reinigung. Das heißt, wenn ich ein einzelnes Wort zum Text erkläre, dann hat dieses Wort noch seine ganze Bedeutungsmöglichkeit, den ganzen Bedeutungshof. Es kann in alle Richtungen verweisen. Alles ist noch offen, wenn ich eine Farbe habe, wenn ich eine Linie habe, wenn ich im Gedicht das Wort rot schreibe. Alles ist offen, alle möglichen Kontexte sind denkbar. Diese Realität ist also eine Realität des Möglichkeitssinns, hätte Robert Musil gesagt. Das ist eine Realität, die in der Politik natürlich kaum Platz hat. Obwohl das Wissen eines Möglichkeitssinnes auch heißen kann, alles, was ich jetzt denke, was fest und Fakt sei, kann auch ganz anders sein. Das würde der Politik sehr gut tun, aber man praktiziert dieses Denken nicht. In der Politik folgt man der Realität, wie sie gesetzt wird von der Gesellschaft, also von den Wählerinnen und Wählern natürlich, von den Lobbyisten. Und auf diese Realität reagiert man. Und man reagiert eigentlich zu eindimensional.
Im Grunde genommen müsste ja der Möglichkeitssinn das Zentrum des politischen Tuns sein. Möglichkeitssinn, nicht nur ein Begriff aus der Literatur, auch die Quantenphysik arbeitet damit, dass im Grunde genommen immer ein Repertoire an Möglichkeiten da ist, aus dem wir auswählen. Und Möglichkeitssinn heißt ja auch eigentlich visionäres Denken. Also ein visionäres Denken, was sich in die Zukunft entwirft, arbeitet ja immer damit, dass die Möglichkeiten offen sind und dass man auswählt. Das von Ihnen eben benannte Spannungsfeld zwischen Bild und Text hat sich ja inzwischen ganz zu Seiten, zumindest was unsere Umwelt betrifft und unsere Wahrnehmung, ganz zugunsten des Visuellen zugespitzt. Wir sind ja umgeben von einer Bilderflut, die uns auch dominiert. Davon gingen Sie damals ja auch vor 25 Jahren aus, von diesem Visuellen und der Dominanz und der Bedeutung des Visuellen, aber wie Sie es in Ihrer Arbeit damals formuliert haben, eben im Austausch mit dem Text. Wie begegnen eigentlich die Dichter, die Textproduzenten heute dieser Entwicklung, also dieser Dominanz des Visuellen? Und wo setzt sich doch das Singuläre, das Einzigartige gegen die Nivellierung und die Gleichmacherei im visuellen Bilderterror durch?
Ich glaube, es geht inzwischen gar nicht mehr nur um diese Bilderflut, die uns täglich überschüttet. Wir leben insgesamt in einer überquellenden Attacke aus Lärm, aus Geräusch, aus Lauten und aus Bildern. Ich denke manchmal, und das hat sich tatsächlich auch geändert seit 25 Jahren, ich denke manchmal, wenn ich sehe, wie viele Menschen, junge Menschen, mit dem iPod oder iPhone-Knopf im Ohr durch die Straßen laufen und gar nicht mehr visuell wahrnehmen, weil sie völlig in ihrem Kopf, in den Klängen aus ihrem Lieblingssong verhaftet sind, da könnte wieder eine Veränderung eintreten. Aber generell ist es so, dass diese ständige Überflutung von überlauten Reizen und überbunten Reizen dazu führt, dass die Kunst auch in der heutigen Zeit die Konzentration auf einen Moment betonen muss. Wobei ich feststelle, dass es im Augenblick eine hochinteressante, konzentrierte Auseinandersetzung mit Erinnerungspunkten gibt. In der Literatur, wenn ich jetzt gerade auch die Preisträger des Jahres 2009 nehme, wenn ich Claudio Magris mit dem Friedenspreis nehme oder Hertha Müller mit dem Nobelpreis, da sind hochpoetische, das heißt offene Texte über das Problem der Erinnerung oder des Nichtvergessens von Opfern, die durch die offizielle Geschichtsschreibung eigentlich vergessen worden sind oder vergessen werden sollten. Opfern aus den kleineren Gulags der Sowjetunion. Opfer, die nicht in dramatischer Masse Opfer wurden, sodass man sie auch nicht mehr erinnern möchte. Das finde ich hochinteressant, dass solche Bücher in der Literatur im Augenblick ganz wichtige Konzentrationspunkte setzen. Also es ist nicht mehr die Reinigung wie bei der konkreten Poesie, nicht mehr die Reduktion auf das Abstrakteste, Möglichste, sondern da kommen dann doch auch schon die Inhalte wieder Aufschrei gegen das Vergessen, könnte man es nennen.
Also das wäre ja durchaus ein Potenzial, was in der Zukunft der Literatur und der Kultur aktiviert wird. Und es ist ja nicht nur in der Literatur, sondern auch in den Wissenschaften verstärkt der Versuch, Erinnerungslandschaften festzuhalten, vor allen Dingen auch noch unter der augenblicklichen Bedrohung, dass die letzten Zeitzeugen zum Beispiel des Holocaust ja sterben oder gestorben sind. Wir stehen am Ende einer Epoche einer lebhaften und authentisch verbürgten Erinnerungskultur. Und ich denke, dass auf diesem Wege doch die geschichtliche Fixierung an geschichtlich gewachsene Orte bestehen bleibt. Zugleich, das müssen wir ja in aller Deutlichkeit sagen, sind wir umgeben von sogenannten Nichtorten, also von Transiträumen, von Durchgangsorten, die nicht mehr definiert sind durch die Geschichte, auch nicht mehr Orte, wo man hingeht, um zu bleiben, sondern eben Flughäfen, Supermärkte, Autobahnen, alles Orte der nachmodernen Welt, die eigentlich nur dazu da sind, möglichst schnell durch sie hindurchzugehen und woanders anzukommen. Also, wie sehen Sie dieses Verhältnis von Orten und Nichtorten? Sind es eigentlich die verbliebenen Orte, sozusagen Inseln im Meer der Nichtorte?
Zunächst einmal glaube ich, dass es eine der aller wichtigsten Funktionen der Künste, und zwar aller Gattungen, ist, erstens Vergangenheit zu erinnern, zweitens die Wahrnehmung für die Gegenwart zu schärfen und drittens durch die Konzentration und diese Irritation in der Wahrnehmung von Vergangenheit und Gegenwart die Subjektivität derjenigen, die die Begegnung mit den Künsten für sich zulassen, auszubilden. Und die Subjektivität so auszubilden, dass ein Mut wächst, dass der Mut wächst, sich der Gegenwart zu stellen, die durch und durch durchsetzt ist mit der Vergangenheit. Das sind eigentlich die Elemente der Orte und der Wahrnehmung der Orte. Die Nichtorte, die Sie ansprechen, das ist natürlich richtig. Wenn man an die globale Welt denkt, dann denke ich zum Beispiel sofort an diese Hotelzimmer, die weltweit gleich aussehen. Und Sie schlafen ein, Sie wachen auf und es ist vollkommen gleichgültig, an welchem Ort der Welt Sie sind. Ich denke auch an Flughäfen natürlich, wobei man sagen muss, dass alle Flughäfen, die mir bekannt sind, immer auch ein Element der Geschichte der Region demonstrieren, meinetwegen auch als Ware natürlich. Aber auf den Flughäfen wird darauf geachtet, dass die Region auch eine geschichtliche und eine markante Wahrnehmung noch hat. Vielleicht ist es am allerschlimmsten in den Einkaufsmalls, also in den Zentren, die tatsächlich überall gleich aussehen, in denen die Waren angeboten werden, die es überall zu kaufen gibt. Das ist dann wirklich ein Verlust. Das sind Nichtorte. Und dagegen muss in unmittelbarer Nähe eine Chance gesetzt werden, Vergangenheit wahrzunehmen und Gegenwart anders wahrzunehmen.
Spielt es denn nach Ihrer Erfahrung, vor allen Dingen, was Sie eben auch in Bezug auf die Flughäfen sagten und auf die Städte, spielt es da noch eine Rolle, in welcher Stadt eine Kunst produziert und ausgestellt wird? Oder sind nicht die Orte austauschbar geworden? Ist ein Museum, eine Galerie, eine Ausstellung spezifisch, zum Beispiel für Berlin oder Paris?
Das ist nun ein ganz hochspannendes Phänomen. Ausgestellt wird die Kunst weltweit. Also ein künstlerisches Werk muss sich immer behaupten im internationalen Wettbewerb. Wenn es Anerkennung findet, wird es auch überall ausgestellt. Die Frage ist, wie es gesehen wird, wie es verstehbar ist. Es ist natürlich ein Werk, das entstanden ist zu einem bestimmten Zeitpunkt, an einem bestimmten Ort, unter ganz bestimmten gesellschaftlichen Koordinaten. Und diese drei Elemente trägt es mit sich. Ich kann es anschauen und kann es einfach nicht verstehen, indem ich mich auch gar nicht damit auseinandersetze, wo ist es entstanden. Das Kunstwerk kann aber auch so etwas thematisieren, wie das zum Beispiel Thomas Demand macht. Thomas Demand nimmt deutsche Orte, keine Menschen, nur deutsche Orte, die wir entweder aus dem alltäglichsten Alltag kennen, wie das eigene Kinderzimmer, oder die wir aus den Massenmedien kennen. Und er baut diese Orte als Papiermodell nach, in Lebensgröße. Er fotografiert das Papiermodell und er zerstört das Modell dann. Übrig bleibt die Fotografie. Die Fotografie ist Modell des Ortes, den es in Wirklichkeit gab. Zugleich aber ist sie auch eine Abstraktion. Also es sind dann deutsche Orte, aber wenn Sie diese deutschen Orte, wie es ja geschehen ist, im Museum of Modern Art in New York sehen, dann können Sie mit Deutschland assoziieren. Sie können aber auch mit Ihrem eigenen Heimatland assoziieren, wenn Sie aus der Provinz in Amerika kommen oder auch aus Asien. Sie stellen plötzlich Parallelen fest.
Vielleicht könnte man das auch noch beziehen auf so eine Institution wie ein Haus der Kulturen, was es ja in sehr vielen europäischen Großstädten gibt, wo die Idee ja auch ist, ein kulturenübergreifendes Spektrum zu schaffen und wo sich Menschen in ihrer eigenen Kultur, in ihren eigenen kulturellen Zusammenhängen einfinden können und zugleich eben eine Interkulturalität lebendig vorgeführt bekommen. Sind vielleicht diese Begegnungsorte, die Häuser der Kulturen, noch mehr als Museen, Orte, an denen vielleicht am besten unsere gesellschaftliche, mehrkulturelle Situation nicht nur wiedergespiegelt, sondern auch gelebt und ausagiert wird, also solche vielfältig sich überlagernde und vernetzende Achsen und Dialoge der Kulturen, also sozusagen neue Orte des Austauschs in so einem Meer von Nichtorten oder von nicht spezifischen und nicht geschichtlich gewachsenen Orten.
Ich glaube, dass diese Häuser der Kulturen in erster Linie notwendig sind als Begegnungsorte. Also auch als Begegnungsorte in den Großstädten, wo ja Menschen aus all den anderen Kulturen auch zusammenleben. Ich weiß es von Berlin, das Haus der Kulturen der Welt ist ein richtiger Treffpunkt für junge englischsprachige Menschen, die in Berlin leben. Also man hat einen Ort, an dem sich alle Kulturen treffen, an dem man sich dann aber auch selbst wieder verorten kann. Man lernt die Künste und die Kulturen aus anderen Teilen der Welt kennen. Man lernt sie aber nicht so kennen, dass nicht klar wäre, auch jedes Kunstwerk, von woher es auch immer kommt, transportiert eben ein Stück der traditionellen und gegenwärtigen Kultur des Ortes und der Zeit, aus der es stammt. Ich halte das für ganz wichtig. Und das ist vielleicht eine Bedeutung der Künste in unserer Welt, die noch viel höher ist, als die Bedeutung der Künste früher war. Also diese Möglichkeit, die sich durch die Kunstbegegnung öffnet, etwas zu begreifen von der Kultur des mir ganz Fremden.
So kann man eigentlich auch den Hamburger Bahnhof in Berlin, also dieses Museum, sehr experimentierfreudige Museum, begreifen, in dem ja auch weite Räume geöffnet werden und dem Seherlebnis ein viel größerer Raum als der Dominanz der Kunst und des einzelnen Kunstwerks eingeräumt wird. Also ist das hier eine Möglichkeit, dem Sehen, dem Seherlebnis, den eigenen Erfahrungen, der eigenen Begegnung mit der Geschichte einen Raum zu eröffnen, der das Museale des Museums aufbricht und in eine neue Offenheit hineinbringt, wo auch solche Begriffe wie Orte und Nichtorte vielleicht auch viel mehr in ihren Überschneidungen erkennbar werden.
Das ist richtig. Das war vor allem ein großes Experiment, auch gerade im Hamburger Bahnhof, eine Ausstellung mit dem Discount-Titel, die Kunst ist super. Und das war eben auch so aufgemacht, oder es ist so aufgemacht, wie ein Discount-Angebot aus dem Supermarkt. Was der Kurator und Direktor Udo Kittelmann da gemacht hat, ist tatsächlich ein Aufbrechen der Gattungen. Er zeigt zum Beispiel, wo baut die Kunst Modelle der Welt. Und er konfrontiert dann einen aus Beginn des 20. Jahrhunderts einen Menschen, der sich selbst als Künstler bezeichnet, der aber nur übergroße Insektenmodelle gebaut hat. Den konfrontiert er mit Feldmann, der ganz billige, nichtige Alltagsgegenstände auf einen Tisch versammelt und durch Licht an die Wand projiziert. Ganz tänzerisch, also eine Verfremdung des Alltags, die letztlich dazu führt, dass wir den Alltag, auch den banalen Alltag, mit einem neuen Blick wahrnehmen. Und da ist auch wieder für mich eine ganz spannende Überschneidung. Was lernen wir aus der Kunst, zum Beispiel auch für die Politik? Oder was könnten wir lernen, wenn wir es wollten? Dieser immer wieder neue Blick auf den Alltag schafft eine wunderbare, erfrischende Distanz, die uns befähigen würde, auch mit dem Alltag so umzugehen, dass wir nicht immer nur unter ihm leiden, sondern dass wir eine kreative Chance haben, ihn auch zu verändern oder ihn distanziert auch mal mit Humor betrachten zu können. Ich habe das oft praktiziert, kann das nur empfehlen. Es gibt ja immer wieder schwierige Situationen an runden Tischen oder irgendwo, wo man sich nicht wohlfühlt. Es genügt eine Sekunde, sich mal durch den Kopf gehen zu lassen. Es ist ein Theaterstück und jeder hat seine Rolle. Und plötzlich schaut man mit Distanz auch auf sich selbst. Und das ist erfrischend und befähigt einem dann auch zu anderem Handeln, weil zu anderem Denken.
Ja, man könnte sagen, wir schreiben selbst das Skript unseres Films und sind aber auch die Akteure, also die Regisseure und die Akteure und nicht nur die Erleidenden. Und vielleicht könnte man zu der Idee, mehr Humor in den Alltag hineinzubringen, auch noch einen anderen Aspekt, nämlich mehr Fantasie und Imagination in das Alltagsgeschehen und in die Alltagswahrnehmung hineinzubringen. Welche Bedeutung sprechen Sie in diesem Zusammenhang der Eröffnung des neuen Museums in Berlin zu? Und ist das nicht, wie wir das eben auch versucht haben, so langsam herauszuarbeiten, eine vornehmliche Aufgabe der Kunst und der Museen, offene für Fantasie, Imagination, Assoziation, offene Einblicke in die Gegenwart, in den Alltag und in die Vergangenheit zu liefern?
Ja, bei dem neuen Museum in Berlin auf der Museumsinsel ist wirklich etwas ganz Wunderbares gelungen. Es ist ja inzwischen geöffnet ein Museum für Vor- und Frühgeschichte und ein ägyptisches Museum. Es ist aber ein Bauwerk, was durch die Geschichte Deutschlands, durch den Krieg, aber natürlich auch durch die Zeit in der DDR eine Ruine war. Eine schlimm traktierte Ruine. Und David Chipperfield, der Architekt, hat es sich erlaubt, also er hatte den Mut dazu, die Wunden der Geschichte an diesem Bauwerk sichtbar zu halten. Also nur zu restaurieren, was tatsächlich vorhanden war und die Bruchstellen sichtbar zu lassen. Und man befindet sich, das ist ein wunderbar eindrucksvolles Erlebnis, man befindet sich in einem Bauwerk, was die ganze Geschichte seiner Entstehung bis heute, seiner Wunden zeigt. Und in diesem Bauwerk in sehr lichter Art zu präsentieren, also Licht heißt zierliche Vitrinen, die auch den architektonischen Eindruck des Raumes nicht zerstören. In diesen Vitrinen sieht man die Vorgeschichte, die Frühgeschichte, auch unsere Vor- und Frühgeschichte. Man sieht ägyptische Geschichte, es ist auch Antike mit dabei. Für ganz strenge Wissenschaftler ist das vielleicht alles viel zu offen gesehen, aber für den Besucher, für die Besucherin ist es ein ungeheurer Eindruck, weil man sieht, wo sind die Ursprünge unserer Kultur, wie ist das alles entstanden, wie haben die Menschen zum ersten Mal Werkzeuge gemacht, wie haben sie zum ersten Mal Kunst gemacht, und es geht bis heute, wo wir wunderbare Bauwerke aus dem 19. Jahrhundert in den Kriegen zerstört haben. Also mir ist es lieber, ich sehe wirklich die Geschichte noch durch die Gegenstände, auch wenn es nur noch Bruchstücke sind.
Also zu diesen Überlegungen gehört der Versuch, das Humboldt-Forum neu zu entwickeln und darzustellen. Und das, was Sie eben gesagt haben, dass hier die Geschichte des Museums mit abgebildet wird und ein in sich beweglicher, mobiler Raum geschaffen wird, das sollte ja das Konzept des Humboldt-Forums auch sein, dass hier ein Ort geschaffen wird, der lokal und global gleichzeitig ist, kosmopolitisch und in sich ganz beweglich, eben mobil ist. Würde in diesem Sinn ein Begriff wie Orte oder Achsen nicht eine ganz neue kreative Erweiterung erfahren, in dem Sinne, dass die Zusammenhänge von Geschichte, Denken, Kunst und Literatur lebendig und kulturübergreifend gestaltet werden?
Das Humboldt-Forum in der Tat hat zum Ziel ein, ja, ich sage jetzt mal zunächst einmal im Volksmund, ein Museum der außereuropäischen Kulturen zu sein. Es soll und darf aber eigentlich gerade kein Museum werden. Es soll zeigen, was die museale Präsenz in Berlin bietet. Das ist eine ganze Menge. Das ist die museale Präsenz der Museen, die jetzt in Dahlem sind. Aber es soll natürlich die außereuropäischen Kulturen in einem lebendigen Dialog präsentieren. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das Humboldt-Forum, wenn es mit Fingerspitzengefühl und Kreativität gemacht wird, kann der Ort werden in Europa, wo man tatsächlich die Begegnung Europa, nicht Europa realisieren kann.
Wie sieht unser Fazit aus? Welche Rolle spielen noch Achsen wie Berlin, Paris? Achse wäre also in diesem Sinn ein weiter offener Raum für interkulturellen Austausch, weniger Dialog, mehr Polylog.
Das ist richtig. Die Achsen sind historisch vorhanden. Also Berlin, Paris, extrem spannend in der Zeit des Impressionismus, wo die impressionistischen Künstler in Paris noch verfemt waren, aber in Berlin schon verkauft wurden und große Fangemeinde entwickelt haben. Berlin, Paris in den 20er Jahren, das waren zwei Herde der Kreativität und der Auseinandersetzung, nicht nur zwischen Deutschland und Frankreich, sondern auch weltweit. Komischerweise hat sich ja zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Welt, zumindest die Welt der Kunst, schon sehr global benommen. Man hat ja den Austausch gepflegt und hat sich getroffen und hat Zentren gegründet und hat zwischen den Zentren, die gegründet waren, auch regen Austausch gepflegt. Es ist sicher unsere absolut wichtigste Aufgabe, dass wir das, was geschehen ist an den Orten, sichtbar halten. Also es ist wie beim neuen Museum. Bei Berlin funktioniert es auch insgesamt. Also man muss immer wieder daran erinnern, was war, damit die Gegenwart nicht gesichtslos wird. Und ich glaube, da achten doch alle europäischen Städte sehr, sehr stark darauf, dass auch das bauliche Bild die Geschichte beweist. Ich finde übrigens einen, gerade in dem Zusammenhang global Orte, Nicht-Orte, Identitäten, verliert man seine Identität, weil man sowieso nur noch weltweit gleiche Bilder und weltweit gleiche Musik hört.
Also sind es vielleicht doch diese festen Strukturen, feste, auch geografisch und geschichtlich fixierte Strukturen, die wir in einer derart stark vom virtuellen und von der Globalität dominierten Welt benötigen, so wie wir ja auch in den Städten immer wieder eine Mitte ausfindig machen, gerade jetzt auch in Berlin, indem man zum Beispiel die Kultur, die Ausstellungskultur auf einen Ort, die Museumsinsel, zu konzentrieren versucht, sind es am Ende doch eben Formen und Werte wie Permanenz, feste Strukturen, historische Orte. Wir haben über das neue Museum gesprochen, wo es den Wunsch gibt, in dieser virtuell sich auflösenden Welt so etwas wie, ja, wie geschichtlich fixierbar Orte und Achsen herzustellen und zu sichern?
Das ist ganz gewiss so. Fast alle Städte, auch Städte, die noch gar keine große Geschichte haben, versuchen, sich ihre Mitte zu geben und diese Mitte auch zu definieren. Und sie versuchen auch all denjenigen, die von außen in diese Städte kommen, zu sagen, was sie sind, was ihre Geschichte ist, warum sie so aussehen, wie sie aussehen. Es ist natürlich auch ganz wichtig, dass wir gerade in der globalen Weltorientierung eine eigene Identität entwickelt haben. Und die entwickeln wir natürlich auch aus der Kultur des Ortes, der Region, des Landes, aus dem wir stammen. Und wenn wir vergessen, was unsere eigene Auseinandersetzung, kulturelle Auseinandersetzung und Ich-Findung war, dann schwimmen wir ohne Boden in der globalen Welt. Können wir nur untergehen. Aber mit einem festen Selbstbewusstsein dessen, was man ist, woher man kommt, ist man auch in der Lage, sehr viel Fremdheit und Fremdes auszuhalten.
Wenn ich abschließend auf den Beginn unseres Gesprächs noch einmal zurückkommen darf, auf dem Hintergrund dessen, was Sie jetzt auch gerade über die Erinnerungskultur, über die Geschichte, über Identität, Ich-Findung auch im Sinne einer Gesellschaft, also kollektive Ich-Findung, gesagt haben, hat Frankreichs Geste der innigen deutsch-französischen Freundschaft zum 20. Jahrestag des Mauerfalls in Berlin also dann mehr als eine zeremonielle Bedeutung? Erfahren die nationale und die übernationale Geschichte in einem bilateralen Austausch und die Idee der Achse eine neue Signifikanz?
In dem neu sich formierenden Europa hat die deutsch-französische Freundschaft eine neue Signifikanz und eine unendlich wichtige. Also Unstimmigkeiten zwischen Deutschland und Frankreich wären Erschütterungen im Zentrum Europas, die nur schwer auszuhalten sind. Also Europa an den Rändern hat noch viel Unruhe und noch viel Kämpfe durchzustehen. Und ich glaube, jedes Zeichen, das Frankreich setzt, dass auch für Frankreich die deutsch-französische Freundschaft wichtig ist, brauchen wir. Es ist ein wichtiges Signal, aber es darf nicht davon ablenken, dass es doch auch um die Festigung des ganzen Europas geht. Also wir dürfen auch nicht in der engen Umarmung eines Partners den Blick von den anderen lassen.